Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fra Calcio hier bei Calcio Berlin von und mit mir Christoph Kröger am heutigen Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr so viele Fragen eingereicht habt. Ich habe eine bunte Mischung zusammengesucht und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Wir gehen direkt rein und zwar mit einer Frage von Discord. Alle unsere Supporter, wenn ihr uns über Twitch als Sub supportet, kommt ihr auf unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel und da könnt ihr auch Fragen einreichen. Da habt ihr auf jeden Fall eine größere Chance, auch gesehen zu werden. Und diese Frage kommt von Kelle. Kelle schreibt, Moin Krögi, der Auf- und Abstiegskampf in der zweiten Liga ist auch am letzten Spieltag noch extrem spannend. Vorne gibt es einen Dreikampf um Platz 2 und 3 und in der Theorie kann hinten am letzten Spieltag sogar noch der Tabellenzwölfte aus Magdeburg auf den Relegationsrang abrutschen. Nenne uns deine realistische Prediction sowie deine Wunschvorstellung, wer am Ende auf den Rängen 2 bis 4 und 12 bis 17 landet. Viele Grüße aus der Stadt, die angeblich nicht existiert. Bielefeld. Bielefeld kann natürlich auch noch reinrutschen, beziehungsweise was heißt reinrutschen, ist gerade mehr oder weniger rausgerutscht und hängt aber noch mit drin, wird also auch viel Druck drauf sein an diesem letzten Spieltag. Und grundsätzlich muss man sagen, ja, irgendwie bei sowohl der ersten oder in der ersten und in der zweiten Liga ist der Meister schon entschieden. Und trotzdem habe ich unglaublich viel Bock auf diese letzten Spieltage, weil da noch so viel drin ist und das sich jetzt so zugespitzt hat. Also gerade in der ersten Liga, klar, irgendwie Kampf um europäische Plätze, Champions League, whatever, ist für die Fans der jeweiligen Vereine nochmal besonders spannend. Aber natürlich da das Abstiegsduell, dass Heidenheim jetzt wirklich nochmal eine realistische Chance hat, sich über die Relegation möglicherweise zu retten, ist crazy. Aber die zweite Liga, oben und unten noch extrem viel Spannung drin. Und wir schauen auf die zweite Liga. Und natürlich kann ich euch sagen, was am Wochenende da passieren wird, ist ja logisch, ist gar kein Problem für mich. Ich meine, du fragst ja auch nach einer Wunschvorstellung. Aber schauen wir erstmal, was ich denke. Ich habe den letzten Spieltag mal komplett durchgetippt in der zweiten Liga. Und Folgendes ist bei mir rausgekommen. Fangen wir mal oben an. Also Schalke ist wie gesagt durch, aber Platz 2 und 3 ist super, super eng. Elversberg, Hannover und Paderborn, das ist der von dir angesprochene Dreikampf. Elversberg spielt gegen Münster. Münster steht schon als Absteiger fest. Das nimmt irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie viel Gegenwehr es da von Münster auswärts dann gibt gegen Elversberg. Die haben sehr gute Chancen aufzusteigen. Ich gehe hier auch mit einem Sieg. Elversberg 2-0, relativ ungefährdet. Dann haben wir Hannover, die spielen zu Hause gegen Nürnberg. Für Nürnberg geht es jetzt halt um gar nichts mehr. Auch die spielen auswärts. Ist nicht mehr dieses, okay, wir wollen uns irgendwie anständig vor dem heimischen Publikum verabschieden. Weißt du, da ist dann auch nochmal irgendwie so eine Anspruchshaltung da für Vereine, wo es jetzt um nichts mehr geht. Wieder mal ein Plädoyer irgendwie für Zweitliga-Playoffs, weil stell dir mal vor, bis zu Platz 6, eigentlich wollte ich das Thema nicht nochmal aufmachen, aber ich finde es irgendwie so logisch, weißt du, weil du guckst jetzt drauf, okay, spannender Dreikampf um 2 Plätze, ja, fair enough, aber so zwischen Platz 5 bis 12, für die Mannschaften geht es halt einfach um gar nichts mehr. Und jetzt stell dir mal vor, Platz 6 würde Playoffs bedeuten, dann könnte sogar Kaiserslautern dann noch mit reinrutschen. Ich gebe zu, für Nürnberg ist das dann doch irrelevant, aber trotzdem, das würde halt irgendwie so die letzten Spieltage vor Ende einer Saison dann einfach in diesen mittleren Tabellenbereich in der zweiten Liga noch ein bisschen mehr Spannung mit reinbringen und da ist dann die Hoffnung nicht so schnell weg. Ich glaube, dass Hannover hier gewinnt, aber ich weiß nicht, wie einfach Nürnberg ihnen das machen wird. Ich habe ein 2-1 für Hannover und Paderborn spielt ja im direkten Duell gegen Darmstadt, aber für Darmstadt geht es halt auch um nichts mehr. Beide nicht so berauschend in Form, muss man sagen. Ich glaube, dass das schwer wird für Paderborn auswärts in Darmstadt, weil hier irgendwie nochmal anständig aus der Saison verabschieden vor den heimischen Fans. Ich glaube, dass Darmstadt hier noch Fight in sich hat auf jeden Fall. Und das führt dazu, dass Paderborn verkackst. Und zwar mit einem Unentschieden. Und das reicht dann logischerweise nicht, weil sie haben die schlechteste Ausgangsposition dieser drei Mannschaften. Vor allem, wenn Elversberg und Hannover gewinnen. Dann haben wir Elversberg auf Platz 2 und Hannover geht in die Relegation. Gegen wen auch immer. Und unten, ja, habe ich da noch eine Veränderung? Oh ja, doch, tatsächlich. Bei mir, wir können es euch ja mal einfach einblenden. So sieht meine Tabelle am Ende der Saison aus, Zweitligatabelle. Würde bedeuten, Braunschweig rutscht durch eine Niederlage beim Meister. Und natürlich könnte man auch sich vorstellen, ja, Schalke, die Saison ist abgehakt, aber letztes Heimspiel nochmal richtig feiern, irgendwie mit den Fans. Ich meine, das hat man aber auch schon gemacht. Ja, das war wirklich schwierig zu tippen, finde ich. Braunschweig habe ich noch wirklich unten mit reinrutschen in die Relegation. Dadurch wäre Bielefeld safe gerettet. Düsseldorf würde sich dadurch retten, weil Braunschweig einfach so ein mieses Torverhältnis hat. Deutlich schlechter als das von Bielefeld. Das ist auch übrigens ein Problem für Düsseldorf. Die habe ich hier mit einem Auswärtssieg gegen Fürth. Und damit wäre Fürth auch als Absteiger in der dritten Liga. Das ist aber nicht das, was ich gerne haben wollen würde, weil natürlich würde ich es gerne sehen, wenn das Team, was ich vor der Saison in der Zweitliga-Prognose als Überraschung der Saison genannt habe, nicht direkt absteigt. Das wäre schon ganz gut, um die Prognose insgesamt ein bisschen besser aussehen zu lassen, die insgesamt, ich glaube, von fast allen nicht gut war. Aber wenn du eine Überraschung der Saison nennst und die gehen dann direkt runter, das tut schon ziemlich weh. Deswegen, das würde ich nicht so gerne sehen. Und oben, ja, also Elversberg, muss man mal ganz grundsätzlich sagen, hat es natürlich dann, hat wirklich jahrelang richtig gute Arbeit gezeigt. Immer wieder Spieler auch verloren, Trainer verloren vor der Saison und sie schaffen es trotzdem immer wieder da oben, sich mit reinzuspielen und jetzt möglicherweise auch aufzusteigen. Das ist schon ultra beeindruckend. Ich will unbedingt Hannover in der ersten Liga sehen mit Christian Titz, mit all den Spielern, die sie da im Sommer geholt haben. Das würde ich mir einfach sehr wünschen. Das ist nichts gegen Elversberg, das ist eher was pro Hannover. Und Elversberg kann es ja dann, könnte es in meinem Wunschszenario immer noch über die Relegation dann schaffen. Ich bin aber grundsätzlich sehr, sehr happy, dass Schalke wieder hochgeht. Und dann schauen wir mal, wer runter muss. Als Hamburger sage ich, ich würde gerne weiterhin ein Hamburg-Derby in der Bundesliga sehen. Und Wolfsburg darf dann auch mal durchatmen in der zweiten Liga. So ist es nicht. So ist es doch auch nicht. Gut, also, nächste Frage kommt von I am the Sword. Uiuiui, okay. Moin Krögi, warum hasst ihr den SC Freiburg? Nee, Spaß. Frage sollte ja knallen. Aber meine Aufmerksamkeit hat er dadurch bekommen auf jeden Fall. Aber über eine Einordnung des Halbfinalerfolgs würde ich mich sehr freuen. Ist das Freiburger Modell auch auf diesem Niveau zukunftsfähig und wo stößt es vielleicht an Grenzen? Liebe Grüße aus dem Geburtsort der deutschen Nummer 1, Oliver Baumann. Dem Geburtsort von Oliver Baumann, das ist natürlich Breisach am Rhein. Sieht schön aus, das Städtchen. Wo ist das? Breisach am Rhein. Sehr nah an Freiburg. Zwischen Colmar und Freiburg. Also fast an der französischen Grenze, wenn ich das sehe. Ist doch schön, haben wir wieder was gelernt. Kommen wir zu Freiburg. Also, es gab sehr, sehr viele Fragen. Warum macht ihr nichts zu Freiburg? Warum gab es keine Reaction? Warum hasst ihr den SC Freiburg? Was ist los mit euch? Vieles in diese Richtung, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Das ist aus deutscher Perspektive eine beeindruckende Erfolgsstory. Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte vom SC Freiburg, der Einzug ins Europa-League-Finale. Und da kann ich natürlich diese Erwartungshaltung auch verstehen. Calcio Berlin muss da irgendwie Content zu machen, gar keine Frage. Bevor wir über Freiburg sprechen, einmal vielleicht so ein bisschen, ja, eine kleine Rechtfertigung oder eine kleine Erklärung, warum es dazu bisher auf unserem Channel nichts gab. Ich glaube, es gibt da so eine etwas falsche Erwartungshaltung, die ja auch schön ist. Also ich finde es cool, wenn viele von euch die Erwartungshaltung haben, okay, irgendwo es passiert was Wichtiges in der Fußballwelt, gerade in der deutschen Fußballwelt. Calcio Berlin macht was dazu. Aber das war ehrlicherweise noch nie unser Anspruch und sollte auch nicht unbedingt eure Erwartungshaltung sein, dass wir zu allem, was passiert, ein Video machen. Oder ein Video machen können vor allem auch. Haben wir auch noch nie so in der Form gemacht. Also wir haben noch nie zu allen wichtigen Themen dann explizit ein Video produziert. Woran liegt das, dass das so ist? An unterschiedlichen Gründen. Also entweder jetzt mal so ganz grundsätzlich gesprochen, wenn es ein Thema gibt, ein Ereignis gibt, eine News gibt, dann entscheiden wir erstmal, ist das interessant? Also für euch, da muss man natürlich auch immer so eine Abwägung treffen. Ist das interessant genug? Interessiert das genug Leute aus unserer Community? Interessiert das uns? Ja, wir sind ein komplett unabhängiges Startup. Wir können selber entscheiden, haben wir Bock auf die Themen oder haben wir da keinen Bock drauf? Das ist das Schöne, wenn man eben so, ja, so unabhängig unterwegs ist. Aber was auch zur Wahrheit gehört, ist, manchmal klappt es einfach zeitlich nicht. Ja, also wir machen alle sehr viel Content eine Woche über, gerade mit den Podcasts, die wir noch nebenbei am Laufen haben, mit 50 plus 2, mit Downset Talk, produzieren wir halt jede Woche sehr viel Content. Und da ist dann irgendwo die Zeit auch teilweise begrenzt und vor allem auch sind wir ein sehr, sehr kleines Team. Ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie der Kicker mit einer riesen Redaktion beispielsweise. Wir sind wir drei Leute vor der Kamera. Lukas natürlich auch, aber Lukas ist Werkstudent. Der ist da sehr begrenzt, was seine Arbeitsstunden pro Woche angeht. Wollen auch nicht, dass der irgendwie 100 Überstunden so grundsätzlich macht. Also ist da auch irgendwo limitiert. Wir haben einen Redakteur, der uns da inhaltlich unter die Arme greifen kann. Und ja, vielleicht ist das auch irgendwo so eine Entwicklung durch Social Media, da es viele Short-Form-Content-Creator gibt, die halt wirklich zu allen Sachen auch sehr schnell dann Videos machen. Da bin ich immer noch der Meinung, dass das bei YouTube anders funktioniert, dass du, wenn du Long-Form-Content machst, auch ja dich, egal welches Thema, dann doch nochmal intensiver vorbereiten musst, weil du natürlich auch viel längeren Content machst und nicht irgendwie 120 Sekunden oder 90 Sekunden. Und das muss dann auch entsprechend und auch mit einem gewissen Anspruch, den wir natürlich an unseren Content haben, auch gefüllt werden können. Aber wie gesagt, wir haben selber gar nicht den Anspruch, alles abzudecken, was so in der Fußballwelt passiert. Und bei Freiburg war es halt wirklich letztendlich so, dass wir es am Freitag nicht geschafft haben. Und eine Reaction zwei Tage später, dann an einem Samstag, ist dann auch nicht optimal. Und grundsätzlich, klar, es ist eine riesen News gewesen, aber es folgt auch noch ein weiteres Spiel, dazu gleich mehr. Aber wir haben zum Beispiel auch jetzt nicht den Einzug vom, eine Reaction zum Einzug von BVB ins Champions-League-Finale gemacht. Aber so, ich will gar nicht, das soll gar nicht ausufern. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist auf jeden Fall, wir werden das Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg streamen. Bei Twitch. Dementsprechend werden wir das dann auch aufgreifen. Und es hat überhaupt nichts mit Freiburg als Verein zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe neulich auf unserem Instagram-Kanal noch Folgendes von mir gegeben. Nur der FCF! Und jetzt zu Freiburg und dieser Geschichte. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich ein unglaublicher Erfolg für diesen Verein. Das ist mit Abstand der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die waren vorher maximal im Achtelfinale der Europa League und früher haben die ja gar nicht in diesen Regionen stattgefunden. Überhaupt die erste, beziehungsweise die zweite Finalteilnahme insgesamt, also DFB-Pokalfinale gab es ja vor ein paar Jahren gegen Leipzig, was verloren ging, und die haben noch nie einen Titel gewonnen, außer Zweitligameisterschaft mehrfach und, wie nennt sich das, Landespokal Südbaden. Den haben sie auch gewonnen. So, und jetzt haben sie halt einfach die Chance, den zweitgrößten europäischen Wettbewerb zu gewinnen. Das ist schon einfach, das ist eine crazy Story. Und du sprichst dieses Freiburger Modell an, was wirklich ja natürlich auf Konstanz und sukzessiver Weiterentwicklung aufbaut, auf unaufgeregter Arbeit, die da jetzt schon sehr, sehr lange gemacht wird. Und ja, so kann es halt gehen, wenn man wenige Ausreißer so nach oben und nach unten hat und dann sukzessive auch jedes Jahr gutes Geld verdient, dann hier und da mal europäisches Geld mitnimmt, immer wieder gute Platzierungen in der Bundesliga, aka auch hier mehr TV-Gelder einräumen kann, auch viele Spieler dann teuer verkauft, auch so immer weiter die Einnahmen steigern kann und dementsprechend dann auch auf dem Transfermarkt ein bisschen mehr oder ein bisschen aktiver sein kann, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und aber das große Thema für diesen Freiburger Weg oder dieses Freiburger Modell ist halt wirklich Konstanz. Das ist für mich so die oberste Headline, wenn man sich überlegt, wie lange Christian Streich da am Werk war und halt konstant unaufgeregt arbeiten konnte. Du hattest ewig den gleichen Coach, der vorher schon ewig Co-Trainer war, und jetzt machst du den zum Coach, der bei Christian Streich längere Zeit Co-Trainer war. Also auch schon, ja, was so diesen Trainerstammbaum angeht, in die gleiche Richtung gehst wie vorher, dass der Vorgänger seinen Nachfolger quasi selbst antrainiert hat, ihm alles weitergegeben hat. Dass es dann auch so gut funktioniert mit Julian Schuster, das ist natürlich dann ein Glücksfall. Und das ist grundsätzlich so eine Sache, wenn du einfach einmal das Glück hattest, Leute zu finden, die einen sehr, sehr guten Job auf ihrer Position machen und du nichts ändern musst, weil sie A, wie gesagt, einen guten Job machen und B, aber auch nicht weggehen, dann kannst du einfach auch so arbeiten, weil jede Neubesetzung einer wichtigen Position in einem Fußballverein birgt ja auch das Risiko, dass der Nachfolger schlechtere Arbeit macht. Aber wenn du diese Position nie neu besetzen musst, dann hast du dieses Risiko nicht. Und das ist das Besondere bei Freiburg. Wenn ihr euch mal anschaut, Sportvorstand, Sportdirektor, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender sind alle seit 2014 bei Freiburg in der gleichen Position. Das ist unheard of in der aktuellen Fußballwelt, dass die da alle, also erstmal natürlich einen guten Job machen, dann aber auch, ich meine, die waren ja zwischendurch auch wieder in der zweiten Liga, dass die dann trotzdem alle im Amt bleiben und dass sie auch alle von sich aus da bleiben, dass sie, also, da werden bestimmt, der eine oder andere wird doch schon mal ein lukratives Angebot vorliegen gehabt haben von irgendwem. Kann man mir nicht erzählen, dass alle Leute die Entwicklung bei Freiburg in den letzten Jahren ignoriert haben und da nicht mal angeklopft wurde bei dem einen oder anderen. Wird ja bei den Spielern auch. Ja, dementsprechend, die schaffen da ein Umfeld, wo die Leute auch bleiben wollen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Der Chefscout ist seit 2022 da. Ratet mal, wie lange die den gleichen Busfahrer haben. Seit 1994. Das ist der Inbegriff von Konstanz. Ja, aber ich finde es halt so beeindruckend. Hat schon fast irgendwie was Sektenartiges, dass die alle da bleiben. Dass da keiner geht. Und so kannst du konstant arbeiten. Und deswegen darf sich in meinen Augen, oder kann kein Verein dieses Freiburger Modell als Beispiel nehmen, als Vorbild nehmen. Also als Idee schon natürlich. Aber es ist halt in der Realität nahezu nie umsetzbar. Weil irgendjemand geht dann immer, wenn irgendwo gute Arbeit gemacht wird, wo über den, wie soll man das nennen? Also wo am Ende der sportliche Erfolg größer ist als das, was man eigentlich erreichen sollte, wo der Erfolg größer ist als die Erwartungen sozusagen. Und das auch über mehrere Jahre, wenn man sich so konstant steigert. Normalerweise geht dann ein Trainer, geht dann mal ein Sportdirektor. Weil dann Vereine kommen und sagen, hier, bei uns kriegst du entweder eine höhere Position oder die gleiche Position, aber deutlich besser bezahlt. Das ist bei Freiburg einfach nicht so. Und das ist, wie gesagt, der Haken für andere Vereine, sich diesen Freiburger Weg irgendwie als Vorbild zu nehmen. Du hast jetzt auch noch gefragt, gibt es da irgendwie Grenzen? Kann das auf dem Niveau auch funktionieren? Da bin ich, also es gibt Limitierungen logischerweise, weil du bist immer nur so gut. Also fange ich anders an. Wenn du dich jetzt immer weiter steigerst, wirst du automatisch einfach in diese Region kommen, wo du für noch mehr größere Clubs interessant wirst. Oder die verantwortlichen Personen werden noch attraktiver für eben diese großen Vereine. Und die haben dann deutlich mehr Geld. Und dann wird es noch schwieriger, diese Personen zu halten. Dann werden nicht nur die Spieler schneller auch von Freiburg weggelotst, sondern eben, dann bekommen die Angestellten auch sehr lukrative Angebote, weil die Aufmerksamkeit dann auf Freiburg immer größer wird. Ja, aktuell, wie gesagt, ruhiges mediales Umfeld, aber auch generell einfach ein Verein, wo du in Ruhe arbeiten kannst. Aber wenn du dann, keine Ahnung, wenn du mal Champions League spielst, vielleicht auch mal 2 Jahre hintereinander Champions League spielst, dann wird das eine andere Aufmerksamkeit. Dann musst du vielleicht auf dem Transfermarkt auch mal etwas anders vorgehen. Und da sind halt schon viele Vereine dann wieder ein bisschen dran gescheitert. Wir denken an Union Berlin und viele andere Vereine. Ich finde, Freiburg macht das mit der internationalen Belastung bisher sehr, sehr gut, aber trotzdem, auch die hatten damit schon mal Probleme mit dieser Doppelbelastung. Und du bist halt als Freiburg sehr, sehr abhängig davon. Also zum einen von deiner Jugendarbeit logischerweise. Wenn Freiburg jetzt mal mehrere Jahre, wenn da einfach nicht genügend Qualität nachkommt, was man sich kaum vorstellen kann, dann wird es schwierig, das Niveau zu halten, weil natürlich werden die besten Spieler dann weggekauft und wenn dann eben die Qualität nicht nachrückt, wird es schwierig, das Niveau zu halten. Also bist sehr abhängig von der Jugendarbeit, aber natürlich auch von der Scouting-Abteilung, die diese Spieler finden muss, die dann auch wirklich weiterhelfen können. Und ich glaube, man darf auch nicht jetzt komplett nur mit rosa-roter Brille da drauf schauen, weil dieser Verein halt diesen krassen Erfolg in der Europa League hat. Auch ein bisschen Glück, glaube ich, was den Turnierbaum angeht. Vielen größeren Vereinen, auch gerade englischen Vereinen aus dem Weg gegangen. Das muss man schon auch bilanzieren. Das soll die Leistung nicht schmälern, aber es gehört zur Wahrheit mit dazu. Und ja, der Trend ist insgesamt positiv, aber vor 8 Jahren wären die fast noch abgestiegen. So. Und es gab schon andere Vereine, wo man gedacht hat, okay, die etablieren sich jetzt ganz vorne drin und haben dann eher eine schlechte Saison. Also bei Frankfurt haben wir vor 1-2 Jahren noch gesagt, ey, es wird safe die neue Nummer 3, Nummer 4 oder wird einer der konstanten Top-4-Mannschaften in Deutschland. Vielleicht werden sie sogar die neue Nummer 2, weil sie machen aktuell einen besseren Job als Dortmund. Solche Diskussionen wurden geführt. Ja, und dann triffst du ein paar schlechte Entscheidungen, was den Trainer angeht, was vielleicht auch Transfers natürlich angeht, wenn man da nach Frankfurt schaut, was die Kaderplanung angeht und schwupps spielst du halt so eine Saison wie diese aus Frankfurter Perspektive. Das kann halt auch in Freiburg super schnell passieren, aber du baust dir halt einfach eine Baseline oder die haben sich da eine Baseline aufgebaut aufgrund der verantwortlichen Person und der Jugendarbeit, die dich einfach auf einem gewissen Niveau hält, aber du bist halt abhängig davon. Aber ich sehe nicht unbedingt einen Grund dafür, warum Freiburg jetzt nicht die nächsten Jahre sich konstant irgendwie in den Top 6 in Deutschland festsetzen sollte. Vielleicht dann auch mal Champions League spielt. Vielleicht auch ein paar Mal häufiger. Warum denn nicht? Wir machen hier an der Stelle weiter mit der Frage von Atom Bombe. Moin, moin, Kröger, wie geht's? Da keine Reaction zu dem Thema vom Karriereende von Niklas Süle kam, würde es mich mal interessieren, wie du das siehst. Die Karriere von ihm beurteilst und was möglich gewesen wäre bei voller Ausschöpfung seines Talents und Einstellung. Grüße aus dem sonnigen Bonn in NRW. Auch ein Thema, was wir noch nicht so in der Form thematisiert haben auf diesem Channel, aber das passiert. Niklas Süle, trotz des relativ jungen Alters seine Karriere beendet, mit 30, trotzdem ja auch, obwohl er erst 30 ist, wenig überraschend das Ganze. Ganz ehrlich, ich musste nicht mal das Statement von ihm lesen, um zu denken, schade. Wirklich traurig und komplett nachvollziehbar. Aber ich lese euch einfach mal vor, was er dazu gesagt hat und dann wird es euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Er hat gesagt, was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe 10 Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich, das ist gerissen. Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe, dass es doch kein Kreuzbandriss ist, war für mich zu 1000% klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen, unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen. Dieser Mann ist irgendwann mal Fußballprofi geworden, um Fußball zu spielen und nicht, um irgendwie ein Reha-Patient zu sein. Und das war er über weite Strecken jetzt in den letzten Jahren oder generell in seiner Karriere oft Verletzungspech gehabt. Und ja, Niklas Süle wurde in den letzten Jahren oft belächelt, was natürlich seinen Fitnesszustand anging, seine Figur, sein Übergewicht grundsätzlich. Und du spielst ja auch so ein bisschen darauf an, was so das Thema Einstellung angeht. Ich meine, da kommt dann noch hinzu, dass der BVB viel Geld in ihn gesteckt hat, ein hohes Gehalt beim BVB verdient hat und dann sportlich einfach zu selten Hilfe war. Das hat natürlich nicht geholfen. Aber zu dieser Einstellungsfrage, ich verstehe natürlich, wo dieser Gedanke herkommt. Aber nur noch mal, also ich finde es fast ein bisschen respektlos, so einem Spieler, der sich da überhaupt in diese Situation erst gearbeitet hat, und das haben die wenigsten, dann, also ja, gemessen an den anderen Fußballprofis hat er vielleicht nicht die, die vorbildlichste Einstellung. So, okay, ich weiß, woher dieser Gedanke kommt, aber der Mann hatte 2014 einen Kreuzbandriss, der Mann hatte 2019 einen Kreuzbandriss, der hatte diverse Muskelverletzungen. Sowas nagt an ihn, sowas wirft dich zurück. Du musst wirklich schon mental so unglaublich stark sein, um so viele, so schwere Verletzungen dann immer wieder wegstecken zu können. Und ich, bei einem Profisportler über ein Einstellungsproblem zu lästern, weil er gerne Junkfood isst, also ich glaube, das machen viele, aber bei manchen, ja, fällt es dann vielleicht nicht so auf oder die werden durch Verletzungen nicht so wieder zurückgeworfen. Wie gesagt, das finde ich, wird dann auch der Karriere nicht gerecht. Und der ist da hingekommen, wo er letztendlich war, trotz dieser Verletzung. Viele andere, also es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele von Spielern, die Profis werden, unglaubliches Verletzungspech haben und schon viel früher sagen, nee, ich kann das nicht mehr, das packe ich nicht mehr körperlich, mental nicht. Dafür hat, finde ich, Niklas Süle das echt lange noch durchgezogen, weil jegliche Einstellungskritik oder jegliches, wie soll man das nennen, jegliches Hinterfragen jetzt dieses Karriereende wird dieser Karriere überhaupt nicht gerecht. Wir reden hier über jemanden, der die Champions League gewonnen hat, übrigens in einem Jahr, wo er einen Kreuzbandriss hat und trotzdem hat er im Finale, ich glaube, 65 Minuten oder so gespielt, der bei Bayern 5-mal deutscher Meister wurde, teilweise als gesetzter Stammspieler, der mit dem BVB, gut, da in dem Jahr hat er nicht so viele Einsatzzeiten, aber nochmal im Champions League-Finale stand, auch nochmal knapp an der Meisterschaft vorbei ist, der 49 Länderspiele gemacht hat. Also wirklich eine absolut stattliche Karriere, eine beeindruckende Karriere bei den zwei größten Vereinen dieses Landes. Und das, was Süle jetzt passiert ist, physisch und mental, das passiert so vielen Fußballern, ohne dass sie die Karriere hatten, die Niklas Süle hingelegt hat. Das, finde ich, muss man nochmal unterstreichen. Deswegen, ich finde es auch die Art und Weise, also dass er dann noch in dem Podcast dann irgendwie Cheeseburger mitgebracht hat und ganz selbstironisch gesagt hat, ich futter eigentlich 6. Ja, lass ihn doch machen. Vor allem jetzt, wo er die Karriere beendet hat. Klar, es ist nicht die vorbildlichste Einstellung, gerade wenn du dann noch Profi bist und so viel Geld verdienst. Aber wie gesagt, er hat so viele Rückschläge erleiden müssen. Deswegen, ich kann es nachvollziehen, dass er dann einfach auch sagt, nee, ich kann das nicht mehr. Da fehlt mir einfach auch die Kraft. Ferro Graf. Er stellt die nächste Frage. Kannst du bitte was über Luis Enrique erzählen? Für mich gerade der kompletteste Trainer auf der ganzen Welt. Was er mit PSG macht, ist nicht normal. Wie er diese Mannschaft auf Abruf koordiniert, ist einfach unglaublich. Taktisch so versiert und trotzdem so nahbar, charismatisch. Einfach ein geiler Typ, wenn du mich fragst. Aber natürlich ist Luis Enrique gerade, also es ist leicht zu sagen, ey, das ist der kompletteste, beste Trainer aktuell. Also grundsätzlich, egal welche finanzielle Rückendeckung du bei einem Verein hast, zweimal eine Mannschaft hintereinander ins Champions-League-Finale zu bringen, dazwischen irgendwie noch ins Finale der Club-WM, das ist einfach beeindruckend. Ja, plus die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist beeindruckend. Und natürlich, weil es bei Luis Enrique jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass er erfolgreich ist. Er war schon mal Champions-League-Sieger. Dann natürlich auch die persönliche Hintergrundgeschichte dazu, die ihn, ja, wie du schon sagst, so nahbar und charismatisch macht, auch wie er damit umgeht. Und dann gönnt man natürlich auch diesen Erfolg. Jetzt mal ganz unabhängig vom Verein. Das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Man darf nicht vergessen, für was für ein Konstrukt er da arbeitet. Er ist ein großer Faktor, dass PSG so unkritisch betrachtet wird wie sonst nie zuvor wahrscheinlich. Oder der maßgebliche Faktor, weil, wie gesagt, die Art und Weise zu spielen, diese Mannschaft grundsätzlich, und er noch eben dazu, das ist, ja, das ist ein passendes Gesamtkonzept. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, wirklich nochmal hervorheben, was ich so beeindruckend finde, ist, dass er es geschafft hat, wirklich so eine Ernsthaftigkeit und Disziplin in diese Mannschaft zu bekommen. Also gerade in Dembélé. Dembélé vor ein paar Jahren und jetzt unter Luis Enrique, das sind Welten. Gerade die Arbeit gegen den Ball. Die Mannschaft ist super eingestellt. Diese taktischen Ideen, die sich dann auch von Spiel zu Spiel ändern, die Ideen, die sie dann immer wieder haben, keine Ahnung, alleine solche kleinen Kniffe wie die Anstoßvariante, die sie haben. Oder dass da Safonov den Ball immer auf die eine Seite ins Aus schlägt, um dann irgendwie auf der Olise-Seite die Bayern zuzustellen oder die Seite zuzustellen. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die ich beeindruckend finde. Generell diese Spielidee ist ultra zeitgemäß, brutal modern. Und das Beeindruckendste für mich bei Luis Enrique ist die Entwicklung, die er als Trainer genommen hat. Vor ein paar Jahren war Luis Enrique einer der Ballbesitz-Fetischisten dieser Welt. Wenn ihr euch an die spanische Nationalmannschaft unter Luis Enrique erinnert, das war Ballbesitz, um Ballbesitz zu haben. Die hatten Spiele, wo die irgendwie 80%, ich übertreibe so ein bisschen, aber keine Ahnung, 80% Ballbesitz hatten und zwei Abschlüsse aufs Tor oder so. Wo das wirklich ein Ball rumgeschiebe war, wo es einfach ein Korsett war, wo sie dieses Positional Play zu krass durchgezogen haben, zu wenig Kreativität, zu berechenbar. Und das hat er aufbrechen können. Weil das macht er jetzt bei PSG nicht mehr. Das ist wirklich, er ist von diesem starren Korsett weggegangen, hat seiner Mannschaft viel mehr Freiheiten gegeben, ist weg von diesem ultra-Ballbesitz fokussierten Fußball hin zu mehr Balance, weniger Positional Play und dadurch einfach nicht mehr ganz so berechenbar. Und da muss man, da gehört zur gesamten Wahrheit auch mit dazu, dass eben so ein Trainer immer ein Trainerteam bedeutet. Ja, natürlich ist dann am Ende der Trainer derjenige, der viele der Sachen vermittelt. Die Außendarstellung gehört dazu, der Umgang mit den Spielern. Ja, die Spieler müssen eben auch vor allem für den Cheftrainer brennen, aber gerade was so taktische Sachen angeht, spielen viele Leute im Hintergrund eine wichtige Rolle. Und bei ihm ist es Rafael Poll, ein ganz wichtiger Mann, der begleitet ihn schon seit Jahren. Aber bei ihm ist so spannend, dass der sich viel mit dem Thema auch wissenschaftlich Spielsysteme und Spielprinzipien auseinandergesetzt hat. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass sie ja jetzt andere Prinzipien sozusagen verfolgen. Also weg von dieser Positional Play Fokussierung hin zu anderen Prinzipien, aber jetzt auch nicht vogelwild wie Relationism, wie man das nennt. Das ist einfach eine perfekte Balance, die sie bei PSG gefunden haben. Und es ist sehr einfach, ihn aktuell abzufeiern, aber das Gesamtpaket, er als Person, er als Trainer, sein Trainerteam, die taktischen Ideen, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das passt alles sehr zusammen. Schade, dass es für PSG sein muss. Aber gut. Ja, schon ganz schön lange wieder hier drin in dem Frag-Kalcho. Aber zwei Fragen muss ich noch mal machen. Die eine kommt von Niklas Nierste. Transfers, die Bayern im Sommer tätigen muss. Ist nicht mal eine Frage. Aber ich sage euch, welche Transfers die Bayern tätigen müssen. Quasi so ein Mini-Shopping-Guide. Also Bauchgefühl, ich glaube, das, was wir alle haben, ist, es braucht nicht viel, was diese Bayern-Mannschaft und diesen Bayern-Kader angeht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie im Winter nicht nochmal nachgelegt haben. Aber im Winter Transferfenster ist immer schwierig. Da muss dann viel zusammenpassen, um da wirklich die richtigen Spieler zu bekommen, die dann auch wirklich weiterhelfen. Aber bei den Bayern ist halt das Thema, es braucht vor allem mehr Tiefe. Also die Kaderbreite muss verbessert werden. Gerade mit Blick auf die Abgänge, wo ja wirklich einige Spieler mit dabei sind, die gerade für die Tiefe wichtig sind und waren, wie Goretzka, Guerrero, Jackson. Ich glaube, es braucht drei grundsätzliche Sachen. Du brauchst einen weiteren richtig guten Spieler für die Flügel. Du brauchst einen besseren Harry Kane Backup, gerade auch natürlich mit Blick aufs Alter. Auch hier Thema Flügel, Luis Diaz geht auch stark auf die 30 zu. Harry Kanes Alter ist ein Thema. Den musst du dann vielleicht auch hier und da mal häufiger schon. Und die Bayern hatten halt diese Saison einen zu krassen Drop-off von, sagen wir mal, den ersten 14, 15 Spielern zu allen, die danach kommen. Da brauchst du einen besseren Backup und dann vielleicht auch jemanden, den du als Nachfolger schon ranarbeiten kannst, schon entwickeln kannst, was die Stürmerposition angeht. Und vor allem würde ich da auf die Außenverteidigerposition generell nochmal schauen. Also kann man, glaube ich, auch für die erste Elf was machen. Alphonso Davies immer mit seinen, also wirklich unglaublich verletzungsanfällig. Guerrero, habe ich schon gesagt, geht weg. Ich finde, Tom Bischoff hat das gut gemacht, wenn er dann mal Außenverteidiger gespielt hat. Ist ja eigentlich jemand, der auch wahrscheinlich fürs Zentrum geholt wurde und vielleicht so als Goretzka-Nachfolger gehandelt wird. Aber natürlich flexibel einsetzbar. Trotzdem da, auch auf der rechten Seite. Stanisic zum Beispiel und Leimer sind super Spieler, aber sie haben ihre Limitierungen. Ich sage nicht, dass du sie ersetzen musst, aber mindestens ein Außenverteidiger, finde ich, sollte da schon kommen. Mal ein paar Vorschläge. Also gerade für den Offensivbereich habe ich mir Gedanken gemacht. Ich finde, also es wurde immer mal wieder diskutiert. Barcola Ich weiß nicht, ob man den von Paris wegbekommt. Aber wenn, wäre es ein Bombentransfer. Überragend. Jetzt gab es diese Woche ein Gerücht, was mir persönlich natürlich überragend gefallen hat, nämlich Mika Götze von Ajax. Wer sich an meinen letzten Talentskalender erinnert, wird diesen Namen noch auf dem Schirm haben, denn das war mein Nummer-1-Talent. Den habe ich am 24.12. gedroppt, weil das von all den Talenten, keine Ahnung, 50 Stück oder so habe ich mir angeschaut, das war wirklich der, der mich am meisten beeindruckt hat. Und das war vor 2 Jahren und der hat eine absolute Banger-Saison aktuell bei Ajax. Das ist dann nochmal ein großer Schritt zu den Bayern in der Top-5-Liga, dann auch auf Champions-League-Niveau. Aber gerade für die Tiefe, so ein Spieler, ein junger Spieler, in meinen Augen eine 1A-Lösung, wenn man den nicht überteuert kaufen muss. Und das glaube ich auch nicht. Und Stürmer, wie gesagt, also ich finde, da musst du schon so ein bisschen in die Zukunft gucken, jemanden holen, der Harry Kane dann auch mittelfristig, also kurzfristig dann in so manchen Ligaspielen ersetzen kann, ohne dass es einen riesen qualitativen Drop-off gibt und dann natürlich für die Zukunft auch dann langfristig der Nummer 1 Stürmer werden könnte, wenn es gut läuft. Also ich suche da einen guten Knipser, der auch schon Erfahrung auf Top-Niveau gesammelt hat, aber der muss jetzt nicht zwingend in der Top-5-Liga spielen. Aber auch jemand, der also stark im Abschluss ist, aber auch mitspielen kann. Meine Wunschlösung für die Bayern wäre Trezoldi. Ich finde, da passt viel. Es wäre ein sehr, sehr gutes Match, auch vom Spielertyp. Ich gucke immer noch mal wieder auf Samu Ageova, der sich leider das Kreuzband gerissen hat und dann wahrscheinlich zum Start der neuen Saison auch noch verletzt sein wird. Aber eigentlich ein super spannender junger Stürmer. Aslani wird häufig gehandelt. Wer weiß ich nicht, kann der wirklich noch diese Region erreichen, dann wirklich Nummer 1 Stürmer bei den Bayern zu werden in Zukunft? Aber vom Spielertyp passt das schon sehr gut, aber Trezoldi wäre da, glaube ich, meine Wunschlösung. Gerade alle Bayern-Fans können gerne mal ihre Wunschspieler in die Kommentare schreiben. Es hängt natürlich auch immer sehr davon ab, wie viel Budget dann am Ende auch zur Verfügung steht. Ein Gehaltsbudget sollte wieder ein bisschen flexibel sein, ne? Ein Goretzka-Abgang allen voran. Dementsprechend Neuer, wenn er weniger verdient. Sollte ein bisschen Flexibilität mit drin sein. Aber wir kommen jetzt zur letzten Frage von Max Kirchi. Servus Krögi. Nach jeder Saison wird ja üblicherweise von den deutschen Journalisten der Trainer des Jahres gewählt. Für die aktuelle Saison gibt es dabei einige spannende Trainer, die mit ihren Mannschaften Herausragendes geleistet haben. Wie würdest du deine Plätze 1 bis 10 belegen, wenn du deine Stimme heute abgeben müsstest? Welche Überraschungen wären vielleicht auch dabei, die nicht jeder auf der Rechnung hat? Also bei Max Kirchi weiß ich natürlich, wohin die Frage oder worauf die Frage abzielt. Und du hast es auch gesagt, sehr offen. Und ich finde es auch ein Spieltag vor Ende der Saison nicht so leicht zu beantworten, weil zum Beispiel, also wenn Frank Schmidt wirklich das noch schafft, mit Heidenheim nicht abzusteigen. Das wäre crazy. Aber da gibt's noch einige. Ich habe jetzt erst gesehen, dass du von deutschen Journalisten gesprochen hast. Ich habe auch ein paar internationale jetzt dabei. Wir machen es ein bisschen anders. Ich habe mir überlegt, okay, ich nenne euch 10 Trainer. Jetzt nicht gerankt, aber ich nenne 10 Trainer, die in meinen Augen ein Shoutout verdient haben, dank ihrer Arbeit in der vergangenen Saison. Und das ist schon mit einem deutschen Fokus, aber dann noch 1, 2 Namen international. Miron Muslic, gar keine Frage. Schalke fast in die dritte Liga abgestiegen vor einem Jahr und jetzt als wirklich völlig verdienter Meister wieder zurück in der Bundesliga, muss hier als allererstes genannt werden. Wenn wir dann noch in die zweite oder in der zweiten Liga bleiben, Vincent Wagner bei Elversberg, riesen Erbe gehabt, schwieriges Erbe. Die haben viele wichtige Spieler wieder mal verloren gehabt und jetzt könnte er das schaffen, woran man vorher knapp gescheitert ist. Mehrfach. Nämlich den Aufstieg und das ist sehr realistisch. Erste Liga, Urs Fischer. Logisch. Also ein Turnaround hingelegt mit Mainz, wie ich ihn selten gesehen habe. Wirklich, wirklich einfach wie ein Schalter umgeschaltet. Also auf Platz 18 übernommen. Die könnten jetzt auf Platz 10 finishen. Die sind Platz 8 in der Rückrundentabelle. Es ist einfach unglaublich beeindruckend. Christian Ilzer von Hoffenheim. Ich habe sie maßlos unterschätzt vor der Saison. Beziehungsweise ich dachte, mit so einer jungen Mannschaft will ich das erstmal über 34 Spieltage sehen. Und jetzt haben wir es über 33 Spieltage gesehen, dass sie nicht einbrechen und nicht diese Inkonstanz hatten, gerade in der Offensive, wie ich es befürchtet oder erwartet habe. Hut ab. Ist auch ein krasser Turnaround, gerade wenn man bedenkt, wie die Amtszeit von Ilzer bei Hoffenheim anfing. Die haben einen Sieg aus den ersten 10 Pflichtspielen geholt. Das war nix. So, und dann diese Saison, die haben noch die Chance auf Champions League. Also auch sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt der Mann, auf den Max Kirchi anspielt, der muss hier einen Shoutout bekommen, nämlich Manuel Baum. Und da müssen wir hier bei Calcio Berlin, und ich weiß, Nico und Niklas haben es im Podcast schon gemacht, aber ich noch nicht, wir müssen uns bei Manuel Baum entschuldigen. Also gar keine Frage. Wir haben ihn hier mal in einem Wahlkampfformat, ist schon länger her, ja, zum schlechtesten Bundesliga-Trainer der Geschichte gekürt. Und das ist er nicht. Das ist er definitiv nicht, es ist Christian Groß. Aber damals sah es halt schon danach aus, weil dieser Schalke-Stint war halt eine absolute Katastrophe. Er hat bewiesen, dass er das definitiv nicht ist und er noch viel mehr ist, ein deutlich besserer Trainer ist, als es damals den Anschein gemacht hat. Der ist mit Augsburg Platz 5 in der Rückrundentabelle. Ich fand spannend, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem letzten Spieltag war, nach dem Spiel, da wurde er gefragt, so was er zu seiner persönlichen Entwicklung aussagt, also vor allem mit Blick auf diesen Schalke-Stint und dann jetzt halt so ein Redemption-Arc bei Augsburg hinzulegen. Und da fand ich ganz spannend, was er da gesagt hat. Und das zeigt einfach eine krasse individuelle Entwicklung und persönliche Entwicklung auch, dass man da wirklich aus den Fehlern, die er ganz offensichtlich bei Schalke gemacht hat, dass er daraus auch gelernt hat. Weil da galt er ja wirklich auch so als dieser Oberlehrer, also der so wirklich so als Lehrer auch in der Kabine aufgetreten ist, der keine gute Verbindung, keine gute Chemie auch zu den Spielern hatte. Und er hat ganz offen angesprochen, so, das musste ich lernen. So, ich habe das unterschätzt. Ich dachte, es geht vor allem um Inhalte. Ja, es geht auch um Inhalte, aber erstmal kommt die persönliche Ebene, die Soft-Faktoren. Und da hat er ganz offen darüber gesprochen, dass er das lernen musste. Und dass er das jetzt viel besser versteht und nachvollziehen kann und da auch einen ganz anderen Fokus liegt. Weil das ein guter Fachmann ist, ich meine, das haben wir damals auch, das war bekannt, das ist ein sehr, sehr guter Fußballfachmann. Das steht außer Frage, aber zum Trainer-Dasein gehört einfach mehr als irgendwie taktisch ein bisschen was drauf haben oder einiges drauf zu haben, sondern du musst es A auch vermitteln können und du brauchst eben diese persönliche Ebene zu deinen Spielern. Du musst sie auf der persönlichen Ebene erreichen. Dafür musst du auch der Charakter sein, da musst du auch den Fokus darauf legen und nicht irgendwie, ja, ein reiner Inhaltstrainer sein. Und das war er offensichtlich bei Schalke, hat daraus gelernt, hat sich wunderbar entwickelt, hat ja auch eine lange Auszeit gehabt. Ich meine, er wollte ja auch gar nicht so richtig in diesen Job. So, ne? Also er hat ja am Anfang gesagt so, nee, ich mach das jetzt und dann gehe ich wieder zurück in meine alte Rolle. Deswegen riesen Shoutout, riesen Respekt auch an Manuel Baum, da so wirklich, ja, auch die persönliche Reputation einfach nochmal komplett umzudrehen. Julian Schuster, logisch, wer es mit Freiburg ins Europa-League-Finale schafft, muss genannt werden. Und jetzt kommen wir zu den Internationalen. Es gibt national auch ein paar andere. Ich würde auch gerne über Merlin Polzin sprechen, wo alle vor der Saison gedacht haben, ey, die werden es sehr schwer haben und wahrscheinlich wieder absteigen nach der Vorbereitung und dieser Umstellung von Ballbesitzfußball auf Defensivfußball. Aber international. Pierre Sage von Lens. Die werden einfach Vizemeister. Die spielen eine super, super Saison. Pierre Sage hat einen riesen Job gemacht. Mauro Lustrinelli, das ist der Trainer, der den Aufsteiger Thun in der Schweiz zum Meister gemacht hat. Das ist, also was soll man da sagen, das ist eine beeindruckende Leistung. Kjetil Knudsen, finde ich, muss man hier nennen, mit Bodø Glimt ins Champions-League-Achtelfinale zu kommen. Das schaffen nicht so viele. Vorher keiner. Und mein 10. Name, den ich hier auf jeden Fall nennen möchte, ist Jakob Paulsen, Trainer von Aarhus. Meister in Dänemark geworden. Und Aarhus war, ich glaube, 40 Jahre oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Ewigkeit nicht Meister. Es ist sehr schwer, da auch Meister zu werden mit so Mannschaften wie eben vor allem Mütjeland, Kopenhagen natürlich, die diese Saison ein bisschen eingestürzt sind. Und da ein Shoutout an Jakob Paulsen. Einen möchte ich noch mit einem Sternchen versehen, weil das ist sehr abhängig vom Ausgang der Saison in Schottland. Denn es könnte durchaus passieren, dass Hearts of Midlothian Meister werden in Schottland. Das wäre die erste Meisterschaft seit 1985, die nicht von einem Glasgow-Verein geholt wird, also Rangers oder Celtic. seit Sir Alex Ferguson und Aberdeen war da kein anderer Verein mehr Meister. Und wenn die das schaffen, dann muss Derek McInnis genannt werden. Und zwar ganz weit oben. Das wäre historisch für den schottischen Fußball. Und das ist das Ende dieser Folge Frag Calcio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein bisschen tiefer in die Fragen wieder reingegangen, deswegen nicht ganz so viele. Aber wie gesagt, deswegen ein bisschen mehr ins Detail. Das war's für heute. Feedback gerne in die Kommentare, Video liken, Kanal abonnieren. Und das war's für heute. Macht's gut. Ciao.